Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Tag 6 der Australian Open ist fast zu Ende. Momentan laufen noch zwei Spiele, das von Nick Kyrgios gegen Karen Khachanov und das von Zarina Diaz gegen Kiki Bertens. Beide, denke ich, kriegen wir hier noch in der Sendung bzw. im Podcast unter. Aber es hat so viele Ergebnisse gegeben, das sind nicht die beiden Hauptergebnisse, die wir hier besprechen heute. Herzlich willkommen zu unserem 6. Daily Down Under hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei und an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Was für ein Tag heute schon wieder. Und es ging heute Morgen ja gleich schon wieder genauso los, wie der Tag gestern aufgehört hatte. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, uns fliegt hier das gesamte Draw bei Damen und Herren um die Ohren.
Das hat dann ja auch irgendwer, ich weiß gar nicht mehr wem, die Frage, ich glaube es war Angelique Kerber, die Frage gestellt nach dem Wimbledon. Es müsste das Wimbledon gewesen sein, wo Kerber gewonnen hat, als fast alle Top-10-Spielerinnen nach der dritten Runde raus waren. Hier ist es auch schon ein bisschen, haben sich die Reihen auch schon ein bisschen gelichtet in den Top-10. Vor den Herren sind ja nur ein paar bekannte Namen schon raus. Aber ich glaube, so wie die Ergebnisse jetzt gekommen sind, dürfte uns eine gute zweite Woche bevorstehen. Ich zähle jetzt den morgigen Sonntag einfach mal schon mit zur zweiten Woche.
Sie ist gefragt worden, ob da auch eine Nervosität dann im Lockerroom bei den gesetzten Spielern und Spielerinnen einsetzt, wenn man so um sich herum alle anderen gesetzten Spielerinnen dann ausscheiden sieht. Und da hat sie dann aber, das hat sie dann aber abgetan und hat gesagt, nee, da guckt nur jeder auf sich. Wir haben heute wieder ein paar wirklich heftige Spiele gehabt und wir müssen natürlich über diese Spiele reden und wir fangen heute dann mal mit den Damen an, weil die Damen haben einige herausragende Matches dann auch gespielt und wir müssen als erstes dann über Angelique Kerber sprechen. Die hat heute Morgen gleich gegen Camila Giorgi gespielt, 11 Uhr. Sie hat hinterher gesagt, sie mag das, wenn sie morgens um 11 Uhr spielen muss, weil dann wüsste sie, wann sie spielt, dann wüsste sie, wie die Abläufe sind und das würde sie mögen. Camila Giorgi scheint das nicht gemocht zu haben, weil was sie im ersten Satz produziert hat, das war einfach nicht gut. Sie hat 11 Doppelfehler, glaube ich, insgesamt, beziehungsweise 8 Doppelfehler im ersten Satz gehabt. Sie hat über 20 Unforced Errors gehabt und sie war tatsächlich, wie die Amerikaner oder Engländer sagen, all over the place. Angelique Kerber hatte überhaupt keine Probleme, den Ball im Spiel zu halten und 6-2 zu gewinnen. Im zweiten Satz steigerte sich Camila Giorgi dann aber deutlich. Die Rallies wurden länger und Camila Giorgi kam häufiger mit dem Punkt aus diesen Ballwechseln raus. Sie gewann dann den zweiten Satz mit 7-6, im Tiebreak mit 7-4, nachdem Angelique Kerber schon mit 3-1 in diesem Tiebreak geführt hatte. Aber dann hatte Camila Giorgi wirklich gut gespielt. Im dritten Satz dann stand es 1-1, Philipp. Und da hatte Camila Giorgi beim Aufschlag von Angelique Kerber 3 Breakbälle insgesamt. Kerber konnte die abwehren. Danach gab es dann nochmal 2 Breaks, die sie ausgetauscht haben. Aber war das so ein bisschen die entscheidende Situation heute im dritten Satz, dass Angelique Kerber am Ende dieses Match dann gewonnen hat?
Das ist natürlich immer ein bisschen die Frage, kann es entscheidende Situationen mit Giorgi geben? Weil die wird auch noch an sich glauben, wenn es 0-5 steht. Was heißt an sich glauben? Sie wird zumindest ihr Spiel durchziehen, wenn es 0-5 steht. Und es war ja insgesamt wirklich ein interessantes Match. Man konnte das ganz spannenderweise verfolgen an der durchschnittlichen Länge der Ballwechsel. Da haben wir ja hier eben eine Statistik vor uns und ich glaube, nach dem ersten Satz war sie knapp über 2, was einfach eben an den Doppelfehlern lag, was daran lag, dass Giorgi so schnell auf den Winner gegangen ist, aber das ist im Laufe des Matches immer weiter hochgegangen, hat sich dann nachher bei 4.41 eingefunden, ein durchschnittlicher Wert, dritter Satz hatte 5.34, also ein bisschen Zahlen zeigen aber, das Match ist eigentlich in die Richtung gegangen, wo man erwarten würde, dass Kerber das eher gewinnt, weil Kerber natürlich eine ist, die auf längere Ballwechsel spezialisiert ist. Das Spannende an dem Match war aber, Giorgi war die bessere Spielerin heute bei den längeren Ballwechseln. Es lag A daran, dass Kerber ein bisschen passiv wurde, bis auf vielleicht die ganz entscheidenden Situationen, und B, dass Giorgi fast ein bisschen wie John Millman letzte Nacht in der Lage war, halt wirklich Kerber von Ecke zu Ecke zu senden. Und so ergab sich dann ein Match, das Kerber am Ende A über ihren Return gewonnen hat. Wir haben schon angesprochen, sie ist hier diejenige, die die meisten Returns im Damenfeld zurückbekommt. Und B über ihre doch vergleichbare Aufschlagstärke, wenn man das jetzt eben gegenüber von Georgie betrachtet. Und das waren am Ende so ein bisschen die entscheidenden Faktoren.
Sie hat ja heute ihre zwei Gesichter gezeigt, Kalimina Georgie. Im ersten Satz war sie, was ich gesagt habe, wirklich nicht in der Lage, den Ball im Spiel zu halten. Sie hat unglaublich viele Doppelfehler gemacht. Sie hat unglaublich viele Unforced Errors gemacht. Im zweiten Satz hat sich das ja komplett gedreht. Und man weiß ja nie so richtig, welche Georgie man bekommt. Wenn man die im zweiten Satz häufiger und wirklich konstanter bekommen würde, dann wäre das eine Top-20-Spielerin wahrscheinlich, Kalimina Georgie, weil sie hat einen unglaublich guten Aufschlag. Sie kann famose Winner spielen, aber sie kriegt es halt nicht hin, über drei Sätze solch ein Niveau zu halten.
Es ist halt auch einfach bei ihr so, dass sie natürlich eine Spielerin ist, die das schon über einen längeren Zeitraum bringen kann. Wir erinnern uns vielleicht an ihren Lauf in Wimbledon, den sie damals hatte. Ja. Aber diese Läufe sind so rar gesät. Es gibt vielleicht 3, 4, 5 davon im Jahr und die halten sie dann natürlich auch in der Weltrangliste immer in einigermaßen hohen Positionen, die ihr zumindest erlauben, an den größeren Turnieren teilzunehmen. Aber sie hat nie so richtig den Push nach oben gemacht. Und das liegt einfach daran, dass diese Harakiri-Strategie, und das ist ja einfach eine Strategie, die annimmt, wenn alles auf meinem Schläger liegt, dann wird mir entweder irgendwann ein Run gelingen, bei dem ich wirklich alles gewinne, oder aber er sorgt dafür, dass die Gegnerinnen sich verunsichern lassen. Nur es haben natürlich mittlerweile von den Topspielern auch so viele schon gegen Georgie gespielt. Die wissen genau, was dort kommt. Die können sich darauf einstellen, dass Georgie irgendwann die Fehler machen wird. Und so, glaube ich, ist es ein bisschen limitiert, was Georgie über ihre Karriere erreichen kann. Vielleicht springt irgendwann ein Grand-Slam-Titel raus, dann dürfen wir nicht überrascht sein. Aber wahrscheinlicher ist es, dass sie nie wirklich in Richtung der Top 10 wird aufbrechen können.
Ich kann es mir im Moment tatsächlich nicht vorstellen, dass Kamila Georgie irgendwann mal einen Grand-Slam gewinnt. Wie gesagt, sie hat, wenn sie gut drauf ist, alle Schläge, um alle Spielerinnen der Welt zu schlagen. Nur das dann wirklich konstant über 3 Sätze, beziehungsweise dann auch 7 Spiele bei einem Grand Slam umzusetzen. Dafür fehlt mir halt im Moment der Glaube. Wir haben allerdings Angelique Kerber dann auch in der Pressekonferenz gefragt, beziehungsweise du hast sie gefragt, wie das denn so ist mit dem Rhythmus. Man bekommt ja überhaupt keinen Rhythmus gegen Kamila Georgie und das hat Angelique Kerber darauf geantwortet.
Ja, es war nicht so einfach, besonders am Anfang des Matches. Da hat sie viele Fehler gemacht, auch viele Doppelfehler, wo ich meinen Rhythmus nicht so ganz finden konnte. Und das Spiel im zweiten Satz, ich wusste, irgendwann wird's auch reingehen. Und für mich war es wichtig, wirklich da die Ruhe zu bewahren und an mich zu glauben, besonders im dritten Satz, dass ich da trotzdem dran geblieben bin, auch als ich diese Breakpoints gegen mich hatte und die ersten Spiele sehr lang waren, dass ich da gegengehalten habe und dann meine Chance am Ende genutzt habe. Aber es ist nicht so einfach, Rhythmus zu finden gegen sie, aber das wusste ich schon vorher.
Eine weitere Frage, die wir noch gestellt haben, war die nach der Gesundheit, weil sie im dritten Satz eine Phase hatte, wo sie zu ihrer Box rübergerufen hat, ich kann nicht mehr, beziehungsweise sich häufig an den Oberschenkel gefasst hat. Und das hat sie darauf geantwortet.
Es war schon kein einfaches Match, weil ich, wie gesagt, nicht wusste genau, wie weit oder wie das alles, ob das alles hält oder nicht. Es hat zum Glück gehalten. Für mich ist es jetzt wichtig, mich gut zu erholen, weiter genau das zu machen, was ich die letzten Tage gemacht habe. Momentan geht es mir gut. Ich war jetzt auch im Eisbad, habe alles, deshalb hat es auch ein bisschen länger jetzt heute gedauert, weil das steht an oberster Stelle, dass ich jetzt wirklich gucke, dass es meinem Körper gut geht und dass ich für die nächste Runde wieder ready bin.
Also Angelique Kerber ist schon angestrengt, das muss man auch sagen, aber sie steht jetzt hier in der zweiten Woche und ich glaube auch, dass das so etwas ist, was sie vorher nicht unbedingt erwartet hat.
Es ist halt die Frage, ob sie überhaupt irgendwelche spezifischen Erwartungen hatte. Sie kann natürlich annehmen, dass sie in Topform um jeden Grand Slam spielen kann, außer vielleicht in Paris bei den French Open, aber hier in New York und in Wimbledon kann sie stets auch von sich selber erwarten, dass sie das im Grand Slam Turnier gewinnen kann. Nur wird sie wahrscheinlich selber nicht eingeordnet haben können, wo sie sich exakt gesundheitlich befindet. Und es klang alles schon ein bisschen so, als wenn sie jetzt im Training nicht zu sehr drauf drückt, eben um auch zu vermeiden, sich nochmal entweder zu verletzen oder das, was da ist, nochmal zu verschlimmern. Aber jetzt sind es ja sowieso einfach nur noch 4 Matches, auf die sie sich fokussieren muss. Und das nächste Match ist durchaus eins mit Schwierigkeiten. Oder könnte eins werden, in dem sie größere Schwierigkeiten haben kann.
Es ist eine Angstgegnerin von Angelique Kerber. Anastasia Pavlyuchenkova. Das Head-to-Head steht zwar 7-6 gegen Pavlyuchenkova. 7-7, Entschuldigung. Aber Pavlyuchenkova hat häufig Spiele dann auch gehabt, die sie klar gegen Angelique Kerber gewonnen hat. Das ist ein Matchup, was Angelique Kerber nicht liegt. Aber sie hat jetzt mit Dieter Kindelmann den Ex-Coach von Anastasia Pavlyuchenkova in ihrem Camp.
Es war ja so ein bisschen auch eine Frage, über die wir alle gerätselt haben, die ihr dann natürlich aber am Ende keiner wirklich gestellt hat. Gegen wen hätte sie lieber gespielt? Wäre es Karolina Pliskova gewesen, die heute eben ausgeschieden ist gegen Anastasia Pavlyuchenkova, und das muss man sagen, überraschend, oder wäre es eben Pavlyuchenkova? Natürlich, Pliskova ist eine, der man stets zutraut, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich habe es ihr sogar hier zugetraut. Am Ende war sie ein Stück davon entfernt, wobei das ein klasse Match war, über das wir gleich auch nochmal kurz sprechen können. Oder aber eben Pavlyuchenkova, die wesentlich weniger konstant ist als Pliskova, aber eben so ein bisschen das spielerische Kryptonit ist für Angelique Kerber, die einfach genau weiß, auf welche Schläge von Kerber sie wie antworten muss. Wann sie flach in den Schlag von Kerber reingehen muss, wann sie ein bisschen Spin reindrücken muss, in welchen Winkeln sie angreifen muss. Und du hast angesprochen, jetzt gibt es den Ex-Coach von Pavlyuchenkova in der Ecke von Kerber. Vielleicht macht das am Ende einen Unterschied. Aber man muss eben auch sagen, Pavlyuchenkova hat heute auf hohem Niveau gespielt. Sie war eine der 2-3 besten Spielerinnen des Tages. Sie hat, wie man es erwarten würde, gegen Pliskova die kurzen Punkte natürlich nicht für sich entscheiden können, aber sie hat so viele Rallyes so geduldig gestaltet und hat sich Pliskova wirklich zurechtgelegt. Und das ist etwas, was ich ihr durchaus auch zutraue gegen Angelique Kerber.
Anastasia Pavlyuchenkova hat heute Karolina Pliskova in 2 ja fast epischen Sätzen mit 7-6 und 7-6 besiegt. Beide Sätze gegenüber eine Stunde. Am Ende waren es 2 Stunden und 25 Minuten, die dieses Match gedauert hat. 7-6 am Ende für Pavlyuchenkova. Karolina Pliskova ist immer in der Verlosung drin, einen Grand Slam zu gewinnen. Auch wir haben über sie gesprochen. Du hattest sie sogar als Siegerin hier bei diesem Turnier gehabt. Aber sie trifft immer auf eine Spielerin, wo sie ihr Spiel einfach nicht durchbringen kann. Dieses cleane Tennis mit den ganz tollen Grundschlägen. Vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen wie Thomas Berdych früher.
Möglich. Ich bin mir sicher, das spielt dann auch eine gewisse Nervosität mit rein. Das spielt vielleicht auch rein, dass sie nicht in der Lage ist, in so einem Moment auf ein besonderes Tennis zu schalten. Aber es war heute einfach eine Gegnerin, die leicht besser war als sie. Und die beiden haben über 2 Sätze 221 Punkte gespielt. Das ist wirklich schon eher selten, dass man das sieht. Und am Ende muss man dann sagen, Pliskova war nicht so effizient. Sie war eben diejenige, die ihre Break-Chancen nicht nutzen konnte. Oder sagen wir eben, beide konnten ihre Break-Chancen nicht nutzen, aber die ihre Chancen vor allem auch in den Tiebreaks nicht nutzen konnte. Und es waren diese langen Ballwechsel, die mir geblieben sind, wo Pavlyuchenkova wirklich einfach Pliskova von Ecke zu Ecke gesendet hat und am Ende die Mehrheit dieser Ballwechsel eben für sich entschieden hat. Und natürlich, Kerber ist eine ganz andere Art von Spielerin als Pliskova und ist eben in der Lage, sowas auszukontern. Aber es ist ein Match, wo ich jetzt sagen würde, da gehen wir wahrscheinlich mit einem 50-50 vorher rein.
Angelique Kerber gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Übermorgen eins der Achtelfinals, was wir hier in Melbourne erleben werden. Ein weiteres Achtelfinale ist das zwischen Anett Kontaveit und Iga Swiatek. Anett Kontaveit hat heute Belinda Bencic, oder das müssen wir mal in dieser Deutlichkeit sagen, die Ohren lang gezogen. 6-0, 6-1 in 49 Minuten. Wenn ich mit eins nicht gerechnet habe, dann mit diesem Ergebnis. Wir hatten dieses Ergebnis, beziehungsweise wir hatten dieses Match letztes Jahr bei den US Open, aber da konnte Kontaveit nicht antreten zu diesem Match. Wer weiß, wie das damals ausgegangen wäre.
Ja, es waren am Ende 2/3 der Punkte, die Kontaveit gewonnen hat. Das sieht man sehr selten auf diesem Level und es war genauso deutlich. Am Ende hätte sie wahrscheinlich auch noch das einzige Spiel abnehmen können, was Bencic am Ende geholt hat. Natürlich, wenn es so klar wird, dann ist es schon der Fall, dass Bencic nicht ihre Idealleistung gebracht hat. Aber man muss hier wirklich sagen, dass Kontaveit sie überrollt hat. Und Kontaveit ist eine, die nicht ganz so drauf donnert wie andere, die schon einen gewissen... ja, so eine gewisse Sicherheit in ihr Spiel eingebaut hat. aber die ab und an dazu tendiert, so ein bisschen ihren Kopf zu verlieren. Und wenn mal ein Spiel weggeht, dann gehen halt auch mal 3 oder 4 weg. Und sie hat ab und an diese Läufe, so wie in Rom, glaube ich, letztes Jahr, wo sie im Halbfinale oder Finale stand. Und die Punkte halten sie dann eben auch immer so in den Top 35 der Weltrangliste. Aber dass sie so einen raushaut, das war schon absolut überraschend und zwar sehr beeindruckend. Das ist natürlich die Frage, kann sie das nochmal und nochmal und nochmal wiederholen? Dann hat sie unter Umständen am Ende im Grand Slam-Finale stehen. Aber so viel Beweise dafür, dass sie das häufig hintereinander kann, hat sie natürlich in ihrer Karriere noch nicht geliefert. Ihr wird es egal sein, sie kann hier erstmal für sich in Anspruch nehmen, Ausrufezeichen gesetzt haben.
Und Iga Świątek hat mit ihrer sehr ruhigen, mit ihrer fast schon unauffälligen Art, Tennis zu spielen, gegen Donna Vekic mit 7:5 und 6:3 gewonnen. Die ganze Welt redet über Coco Gauff. Momentan redet noch niemand über Iga Świątek. Vielleicht wird sich das in den nächsten Tagen hier ändern.
Ist möglich. Ich habe mir mit gewissem Interesse auch ihre Pressekonferenz angeschaut und man sieht natürlich, was der Unterschied zu Gauff ist. Gauff ist eine, ja, die sitzt dort, die ist wirklich selbstbewusst, ist laut. Ist nicht so, dass Świątek nicht selbstbewusst ist, aber sie sitzt dort nicht mit breiten Schultern und erzählt mit Lachen, was ja alles passiert ist, sondern Świątek ist wirklich eher so ein bisschen eine, die ein bisschen ruhiger ist, die analysiert, die fast ein bisschen technische Antworten gibt und das ist natürlich eine andere Art von Ausstrahlung und trotzdem Świątek ist eine spannende Spielerin, eine, die wirklich ziemlich komplett ist, die weiß gerade auf der Vorhand, wie man einen vernünftigen Spin einsetzt, die sich heute Vekic in den Ballwechseln, das kann man so sagen, wirklich zurechtgelegt hat. Kurze Ballwechsel am Ende 49-48 für Świątek, alles darüber 29-15. Da war es wirklich so, dass Vekic einfach nicht so viele spielerische Möglichkeiten hatte und das Problem von Vekic, was natürlich auch immer verhindert hat, dass sie jetzt schon in den Top 10 steht, ist, sie bewegt sich nicht so gut wie andere Spielerinnen ganz oben. Das heißt, sie hat Sprünge dort gemacht, aber eben ist noch nicht auf einem Level angekommen wie andere. Und Świątek hat das eben ausgenutzt. Die hat wirklich einfach weggedrängt oder mit der Rückhand tief gehalten und wenn sich eine Möglichkeit geboten hat, sei es die Linie entlang oder Cross, da ist sie da mit der Vorhand reingegangen. Und das waren beeindruckende Winner. Und Vekic hat sich da so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Und Świątek hat hinterher gesagt, sie hat sich eigentlich platt gefühlt und war sich nicht so ganz sicher, wie sie das Match gestalten würde. Am Ende war es aber Vekic, die ihr das dann, ja, die da einfach kein Mittel gegen gefunden hat.
Annette Kontaveit hat eine beeindruckende Leistung gezeigt. Wer hier auch eine beeindruckende Leistung heute gezeigt hat, das war Garbiñe Muguruza. Und es gab tatsächlich so einen Running Gag bei uns für 2 Jahre ungefähr, dass du fast in jedem Finale, in jedem Grand Slam Finale Garbiñe Muguruza getippt hast. Und sie hat Turnier für Turnier hat sie eigentlich enttäuscht, beziehungsweise hat sie das nicht abrufen können, was sie zu leisten imstande ist. Sie hat die French Open gewonnen, sie hat Wimbledon gewonnen und wenn sie diese Turniere gewonnen hat, hat sie das auch mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer drückenden Überlegenheit getan, dass es einem fast Angst und Bange wurde. Heute ist Elina Svitolina Angst und Bange geworden beim 6:1, 6:2 für Garbiñe Muguruza. Garbiñe Muguruza hat ähnlich wie Marin Cilic gestern so die Form gezeigt, die sie zu Grand Slams geführt hat. Und vielleicht sprechen wir in einer Woche auch über Garbiñe Muguruza. Und das wäre eine Geschichte, von der wir vorher nicht so richtig überzeugt gewesen wären vor dem Turnier.
Nee, wir haben sie ja beide auch nicht dahin getippt, haben uns aber natürlich auch schon ein paar Mal die Finger verbrannt. Ja. So ist es nun nicht. Und irgendwann, ja, gibt es dann halt auch nicht mehr so richtig einen Grund, sie dahin zu tippen. Und man muss auch sagen, im allerersten Match hat sie den ersten Satz mit 0-6 verloren. War sie ein bisschen körperlich angeschlagen und sie hat es dann umgedreht, aber da war noch nicht so ganz klar, wie erholt sie ist. Heute wussten wir, sie ist erholt. Und das war beeindruckend gegen Svitolina. Und hier waren es auch die längeren Punkte, die sie so klar für sich entschieden hat. 34-16 für alles, was über 5 Schläge ist. Und das gegen Svitolina, die natürlich eine Meisterin darin ist, die Grundlinie hinten abzudecken. Und natürlich, in großen Matches passiert Svitolina öfter, dass sie nicht in der Lage ist, dann auf Offensive zu schalten, aber heute war es auch verdammt schwer. Muguruza hat alles tief gehalten, ist ans Netz gekommen, wenn sie die Chance hatte, hat am Ende dort 14 von 16 Punkten gewonnen, ist generell einfach klug vorgegangen in diesem Match und das war, wenn man den Kontext sieht, wahrscheinlich die beste Leistung des Tages, auch wenn natürlich Kontaveit beeindruckend war gegen Bencic, aber ich fand Svitolina nicht so schlecht und Muguruza hat das einfach fantastisch gemacht und eben, wir wissen alle, sie kann Grand Slam Turniere gewinnen, ob sie das jetzt am Ende hier schaffen wird, Noch traue ich es mich nicht zu sagen. Und die nächste Gegnerin ist auch keine ganz einfach.
Es war wahrscheinlich die beste. Es war auf jeden Fall die unerwartetste Leistung. Da glaube ich, können wir drüber sprechen, auch wenn Onet Kontaveit auch nicht unbedingt jeder mit einem 6-0, 6-1 da hatte. Aber Garbiñe Muguruza hier so zu sehen, das ist schon bemerkenswert. Sie trifft auf Kiki Bertens, die hat eben im Spätspiel mit 6-2 und 7-6 gegen Sarina Diaz gewonnen. Da können wir leider nicht so viel darüber sagen, weil wir mit Alexander Zverev beschäftigt waren, beziehungsweise auch noch mit dem Match von Nick Kyrgios. Deswegen können wir dazu jetzt nicht so richtig viel sagen. Aber Kiki Bertens gegen Garbiñe Muguruza, das ist ein Match, auf das wir uns freuen können, glaube ich.
Oh, das ist ein Match, was wir bisher nur dreimal gesehen haben, sich aber anfühlt, als hätte man es wahrscheinlich schon 10-mal gesehen. Zwei einfach sehr relevante Spielerinnen der letzten Jahre. Beide haben viele Möglichkeiten, beide haben ein durchaus starkes Serve, was sie nicht mehr rausholen können, beide können gut retournieren, also da treffen zwei ziemlich komplette Spielerinnen aufeinander, da würde ich auch ein eher enges Match erwarten und auch durchaus längere Ballwechsel. Hier war es am Ende zwischen Bertens und Diaz so 5,85 die durchschnittliche Länge, alles über 6 ist schon erstaunlich und ich glaube, es liegt im Bereich des Möglichen, dass das bei Muguruza gegen Bertens dann passiert, dass wir da sowas wie 6-1, 6-2 sehen.
Elise Mertens und Simona Halep spielen auch ein Achtelfinale am Montag gegeneinander. Elise Mertens hat gegen Catherine Bellis 6-1, 6-7, 6-0 gewonnen, hat im zweiten Satz ein bisschen Probleme bekommen, aber ansonsten erster und dritter Satz ging unglaublich klar an Elise Mertens, die jetzt auf Simona Halep trifft. Die hatte gegen Julia Putintseva keine großen Probleme, 6-1, 6-4. Auch das ist ein Spiel, auf das ich mich freue, weil auch Elise Mertens hier einen guten Eindruck macht. Ich habe sie jetzt zweimal im Doppel gesehen, einmal im Einzel und das sieht schon gar nicht so schlecht aus, was Mertens hier macht.
Das ist ja auch so ein bisschen, was uns Mertens über die letzten zwei Jahre geboten hat. Wenn uns mal an die US Open letztes Jahr, da hat sie eine sehr gute Leistung gebracht gegen Bianca Andreescu. Da war sie anderthalb Sätze die leicht bessere Spielerin, hat's verloren, das Match, aber es war eins, an das man sich durchaus noch positiv erinnern kann. Und die ersten beiden Matches ihrer Karriere, die sie gegen Simona Halep hatte, also Elise Mertens, die hat sie sehr klar verloren, aber das letzte hat sie dann gewonnen und damals auch ihren großen Titel in Doha geholt. Also sie weiß eine Theorie, wie es geht. Natürlich muss man Halep bei einem Grand Slam immer im Vorteil sehen gegen Mertens, einfach weil bei ihr die Frage ist, hat sie die Schläge, um konstant gegen die absoluten Topspielerinnen zu gewinnen? Kann sie also ein Match wirklich für sich mit den eigenen Schlägen entscheiden? Da bin ich mir ganz ehrlich immer noch nicht so sicher und wir wissen, dass Halep eben viel Erfahrung in sowas hat. Egal wie es ausgeht, ist eine ziemlich große Chance für alle vier aus diesem Viertel, also Kontaveit, Świątek, Mertens und Halep. Das sind vier Spielerinnen, natürlich hat Halep schon Grand Slams gewonnen, aber das sind vier Spielerinnen, für die das hier ja im Endeffekt eine ziemlich große Chance ist.
Das waren die Damen, die jetzt auch vier Achtelfinalistinnen oder vier Achtelfinals ermittelt haben. Die ersten vier gibt es morgen, nämlich Ashleigh Barty gegen Alison Risk, Maria Sakkari gegen Petra Kvitova, Coco Gauff gegen Sofia Kenin und Ons Jabeur gegen Qiang Wang. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, weil da ist noch ein Spiel im Gange. Das ist wahrscheinlich gleich zu Ende, wenn wir darüber sprechen. Und wir haben auch noch sieben andere Spiele, die sehr, sehr, sehr interessant verlaufen sind. Unter anderem Alexander Zverev, der hier wenig Aufhebens um seine ersten drei Runden gemacht hat. Das alles hier bei meinsportpodcast.de, Chip in Charge und unserem Daily Down Under hier von den Australian Open in Melbourne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Zwischen Nick Kyrgios und Karen Khachanov steht es 5-6 und gleich gibt es den Super-Tiebreak. Philipp, wir machen das jetzt hier wieder live. Wer gewinnt?
Gestern lag ich ja schon knapp falsch. Da habe ich Millman gesagt, diesmal bleibe ich bei Australien. Ich glaube, dass Kyrgios das mit 10 zu 7 für
sich entscheidet. Ich glaube, dass Karen Hatschanov das mit 10 zu 5 gewinnen wird. Aber wir werden es in dieser Aufnahme werden wir es dann auch noch auflösen. Das ist unser kleines Spiel, um unser Podcast-Leben hier so ein bisschen interessanter zu machen. Aber wir haben heute 7 andere tolle Spiele noch gehabt, über die wir sprechen können. Am Anfang fangen wir mal an mit Dominic Thiem, weil der hat auch so ein bisschen heute die größten Schlagzeilen geliefert. Dominic Thiem hat gegen Taylor Fritz heute gespielt und er hat hier das Achtelfinale erreicht. Und das hat er am Ende doch durchaus mit einer souveränen Leistung gemacht gegen Taylor Fritz. Er hat zwar den dritten Satz verloren mit 6 zu 7, weil Taylor Fritz einen guten Tiebreak gespielt hat, aber ansonsten 6 zu 2, 6 zu 4, 6 zu 4, die Sätze 1, 2 und 4 für Dominic Thiem. Er steht im Achtelfinale, trifft dort auf Gael Monfils. Glaube ich, ein Spiel, auf das wir uns sehr freuen können. Dominic Thiem macht hier allerdings hier bislang einen wirklich sehr guten Eindruck, auch wenn er gegen Alex Bolt in der zweiten Runde wirklich große Probleme hatte.
Das war ein gutes Match heute von ihm. Und hier auch ganz spannend ein Blick auf die Zahlen. Man sieht sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Beide haben 67 bzw. 70% erste Aufschläge reinbekommen. Beide haben 67 bzw. 66% der Returns ins Feld bekommen. Aber Thiem hat aus denselben Möglichkeiten, die er sich erspielt hat, einfach mehr gemacht. Und wenn man sich anguckt, dann ist er einfach noch 2 Schritte weiter als Fritz. Es ist möglich, dass Fritz wirklich mal annähernd daran kommt, was man von ihm erwarten konnte, dass er ein Top 10, Top 5 Spieler wird. Thiem schien da recht optimistisch, dass Fritz das irgendwann schaffen kann, aber er hat noch nicht die Reife, würde ich sagen, wie ein Thiem. Er baut die Punkte noch nicht so klug auf, er hat vielleicht auch nicht ganz so beeindruckende Waffen wie ein Thiem. Thiem hat es ja auch angesprochen, er kann noch ein bisschen am zweiten Aufschlag arbeiten. Und so war Thiem heute einfach der Bessere, der Reifere, ja, der Spieler, der natürlich auch schon häufiger in so einer Situation gewesen ist. Und so kann Thiem das, glaube ich, auch einordnen als ein klassisches Grand-Slam-Match. Dritte Runde, Gegner, unangenehm, aber er besiegt ihn am Ende, ist auch ein Stück besser als er und kann jetzt mit Selbstvertrauen in die zweite Woche gehen.
Dominic Thiem war sportlich gesehen auf bestem Wege heute und hat, wie gesagt, das Achtelfinale erreicht. Aber es gab dann heute Gerüchte rund um Thomas Muster, den Supercoach, den er vor der Saison quasi verpflichtet hatte, der bei den großen Turnieren zusammen mit Nicolas Massou dabei sein sollte. Und er wurde gestern beim Training nicht gesehen und wurde heute auch in der Box nicht gesehen. Und da ging es gleich schon die Gerüchte, Mensch, haben die beiden sich schon wieder voneinander getrennt? Und wir haben, beziehungsweise nicht wir, aber in der Pressekonferenz wurde nachgefragt nach dieser Personalie Thomas Muster. Und diese folgende Antwort hat er darauf gegeben.
Ja, wir haben das Zusammenarbeit beendet, weil es hat einfach nicht passt. Und wir haben auch... Bevor wir das alles begonnen haben, haben wir gesagt, wir probieren es und wenn es nicht passt, dann wird das auch wieder beendet und ja, so war es dann auch. Ja, sicher, weil ich meine, das brauchen wir gar nicht diskutieren, aber es ist natürlich, wenn das Turnier nochmal losgeht, vor allem bei so einem Turnier, wo der Druck doch groß ist, den ich mir auch selber mache, dann ist das noch einmal was anderes und es ist natürlich auch nicht leicht, weil zwei sehr verschiedene Charaktere aufeinandertreffen und von dem her habe ich dann gesagt, dass das Beste ist, dass ich so weitermache wie letztes Jahr. Na, überhaupt nicht. Ich meine, wir verstehen uns super, das sowieso und wir haben auch vorher gesagt, wenn irgendwas nicht passen sollte, dann wird das wieder beendet und so war es auch. Also es war überhaupt kein Problem da.
Das war jetzt eine zweigeteilte Antwort, weil wir eine Frage rausgenommen haben, aber ihr habt den Kontext dann ja verstanden. Dominic Thiem und Thomas Muster sind wieder getrennte Wege gegangen. Ich habe es leider verpasst zu fragen, warum das jetzt mitten in einem Turnier passiert, weil er wollte uns das so ein bisschen verkaufen als die normalste Sache der Welt, aber das ist nicht normal, dass man vor der dritten Runde sich von seinem Coach trennt.
Ja, ich kriege nicht mehr exakt sein Zitat zusammen, er hat ja sowas gesagt, wie er hat halt nicht gepasst. Ja. Ist halt natürlich die Frage, ob man das vorher wissen kann. Keinem Menschen werden wir irgendwie Vorwürfe machen, der sich von einem anderen Menschen trennt, sei es in einem beruflichen oder in einem privaten Kontext. Man weiß es vielleicht noch nicht nach 2, 3, 4 Wochen. Aber es war ja schon erstaunlich, wie optimistisch Thiem am Anfang der Saison klang. Es ist ja nun auch ein Gerücht, was es ehrlich gesagt schon länger gab. Das hielt sich ja jetzt seit 3-4 Monaten.
Das war schon in Wien, war das schon ein Gesprächsthema.
Zum Beispiel. Und von daher, dass es dann doch so schnell auseinandergeht, ist etwas überraschend. Und eigentlich müsste Team ja auch gewusst haben, wie Muster zum Beispiel drauf ist. Muster steht jetzt nicht im Beruf, der aller einfachste Mensch zu sein. Ob es daran am Ende lag, da können wir eben nur spekulieren. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Wenn wir es rausfinden, lassen wir es euch wissen. Aber es kam jetzt schon ein bisschen überraschend. Aber hey, am Ende folgt vielleicht der Devise, lieber ein Ende mit Schrecken als ein
Schrecken ohne Ende. Gael Monfils ist ein Gegner. Gael Monfils hat heute 7-6-6-4-6-3 gegen Ernest Gulbis gewonnen. Und Gael Monfils, der ja durchaus im Ruf steht, sich zwischendurch das Leben etwas selber schwer zu machen, hat heute aber souverän durchgezogen und kann sich jetzt voller Selbstbewusstsein in dieses Abenteuer Dominik Thiem stürzen.
Und man muss sagen, Gulbis ist natürlich nicht der beste Aufschläger. Daran ist es heute auch. Er hat einen guten ersten Aufschlag, aber häufig wackelt er ein bisschen über den zweiten. Und daran ist heute auch gescheitert. Monfils, der bessere Spieler hinter dem eigenen Aufschlag, war einfach eher in der Lage, das zu beschützen und war dann zeitgleich ein bisschen effektiver bei den Breakbällen. Und manchmal läuft es ganz ehrlich auf sowas Simples hinaus, dass der eine ein bisschen besser ist und ein bisschen effektiver ist und am Ende dann gewinnt. Und dass Gulbis hier schon in die dritte Runde gekommen ist, das war eine Leistung. Das konnte man auch nicht unbedingt vor dem Turnier erwarten und das wird ihn jetzt sicherlich auch wieder eine Zeit lang einen gewissen Ranking-Position halten. Gucken, wo seine Karriere insgesamt hingeht. Und wenn wir jetzt bei Monfils schauen, Monfils hat ja gefühlt schon so viele Chancen auf einen Durchbruch gehabt und natürlich im Viertelfinale gegen Rafael Nadal, das wäre jetzt nicht die Chance zum großen Durchbruch, denn Rafael Nadal ist der mögliche Viertelfinalgegner. Aber ja, gucken, ob er hier gegen Thiem weiterkommt. Thiem hat bisher die Matches gegen Monfils klar gewonnen und ich würde ihn hier ehrlich auch vorne sehen, weil er die langen Ballwechsel mitgehen kann mit einem Monfils, aber dann doch einfach die bessere Fähigkeit hat, Ballwechsel zu beenden.
Gael Monfils gegen Dominic Thiem ist eins dieser Achtelfinals, was wir dann am Montag erleben werden. Ein Achtelfinale, was wir erleben werden, ist das zwischen Daniil Medvedev und Stan Wawrinka. Stan Wawrinka profitiert heute von der Aufgabe von John Isner. Hast du mitbekommen, was John Isner hatte?
Nee, ich hatte dann nochmal nachgeguckt, ist nicht gesehen, vielleicht kommt da noch was raus, aber es hatte sich so ein bisschen abgezeichnet dann im zweiten Satz, dass Isner nicht weiterspielen würde und dann ging es ehrlich gesagt auch ganz fix, so richtig viel kann man über das Match auch einfach dann nicht sagen, weil Wawrinka der klar bessere Spieler war.
Er trifft auf Daniil Medvedev, der hat heute gegen Alexey Popperin auch mit 6-4, 6-3, 6-2 ganz souverän gewonnen. Auch das ist ein Spiel, was wir eher außen vor lassen, weil Daniil Medvedev war zu gut. Alexey Popperin hatte selber dann auch so ein bisschen mit der Gesundheit zu kämpfen. Also auch darüber können wir nicht so richtig viel sprechen. Wir können nur darüber sagen, dass das ein Spiel ist, was vielleicht auch ein Highlight werden könnte, Medvedev gegen Wawrinka.
Ja, interessant war das dritte Grand-Slam-Turnier, bei dem die beiden aufeinandertreffen. US Open letztes Jahr im Viertelfinale, Wimbledon 2017 in der ersten Runde. Beide Mal hat Medvedev gewonnen. Medvedev hier für mich auch der Favorit, würde ihn schon so 70-30 vorne sehen. Wir wissen alle, Wawrinka kann gerade auf diesen Courts eine unglaubliche Wucht entfalten und jemanden wie Medvedev vom Court drücken, aber ich sehe Medvedev mit seiner Art Tennis zu spielen da schon im Vorteil. Ich glaube, er wird genug Bälle von Wawrinka zurückbekommen und wird ihn dann ja sich mit seinen eigenen Aufschlägen vom Leib halten können und daher sehe ich ihn hier doch schon als Favorit.
Daniil Medvedev gegen Stan Wawrinka. Ein Match, was wir erleben werden, ist das zweier guter alter Freunde. Alexander Zverev gegen Andrei Rublev. Rublev hat jetzt zum 15. Mal hintereinander gewonnen. Er hat 4 Spiele bei den Davis Cup Finals gewonnen und in diesem Jahr hat er einfach noch gar nicht verloren. Wir warten immer noch so ein bisschen darauf, dass ihm die Puste ausgeht, aber auch gegen David Goffin ist ihm die nicht ausgegangen. Auch wenn man nach dem ersten Satz gedacht hat, vielleicht ist heute der Tag, wo er so ein bisschen vor die Wand läuft. 2-6, 7-6, 6-4, 7-6 am Ende für Andrei Rublev, der heute mal wieder gezeigt hat, dass er als Spieler doch schon auch gewachsen ist, dass er nicht mehr nur die Vorhand hat, dass er mit der Rückhand in Rallyes bestehen kann, dass er mit seinem ersten Aufschlag bestehen kann und dass er jemanden wie David Goffin dann auch entnerven kann mit der Zeit.
Ja, war ein unterhaltsames, war ein gutes Match, auch ein enges Match. Rublev am Ende klar 3-1 Sieger von den Sätzen her, aber es hätte nicht unbedingt so kommen müssen. Und es gab auch gerade im vierten Satz Breaks, oder es gab ja das ganze Match Breaks, aber im vierten Satz dann eben auch nochmal, die das Ganze hätten drehen können. Und du hast es angesprochen, Rublev ist ein bisschen kompletter, als er das früher war. Er hat sehr gut auf der Rückhand verteidigt, denn die hat Goffin natürlich immer wieder angegriffen. Und er hat eben nicht nur verteidigt, sondern er war in der Lage, das dann auch in eine offensivere Position umzuwandeln. Wenn dann die Offensive kam, dann hat er natürlich mit der Vorhand die Punkte gemacht. Aber eben das Tempo mitzugehen gegen jemanden wie Goffin, sich nicht nerven zu lassen von dessen rhythmischen Spiel, wo er dann ja einen wie Rublev auch wirklich, wirklich einfach immer die Linie entlang manövriert. Das war schon beeindruckend von Rublev. Und ich bin sehr gespannt, wie es im nächsten Match gegen Alexander Zverev aussieht.
Die Bilanz von Andrei Rublev gegen Alexander Zverev ist bei 0-3. Dreimal haben die beiden gegeneinander gespielt. Das letzte Mal hat Alexander Zverev letztes Jahr in Asien, ich glaube, ganz klar gewonnen. 6-0, 7-6, meine ich, ging das aus. Zverev hat heute in drei Sätzen gegen Fernando Verdasco gewonnen. 6-2, 6-2, 6-4. Fernando Verdasco bei den Australian Open ist immer so ein kleines Trap-Game. Da kann man schon mal drüber stolpern. Es gibt so viele Spieler, die hier von Fernando Verdasco verzweifelt oder vorgeführt worden sind, beziehungsweise die in die Verzweiflung getrieben worden sind. Aber heute war dem überhaupt nicht so. Alexander Zverev hat zu 74% erste Aufschläge reingebracht. Wie viele Doppelfehler hat er gespielt?
Drei Doppelfehler
insgesamt. 15 Asser hat er gespielt. Er hat kaum etwas zugelassen für Fernando Verdasco und vor allen Dingen bei 2-3 im dritten Satz hat er einen Break hinnehmen müssen und das so, sich sofort wiederholen können und dann zum 6-4 dann auch das nächste Break noch geholt. Alexander Zverev ist zum ersten Mal seit 2017 in Wimbledon durch die erste Woche ohne Satzverlust gegangen. Das war heute seine beste Leistung hier in dieser Woche.
Ja, gute, souveräne Leistung. Verdasco kam nie so richtig an das ran, was wir von ihm gesehen haben, was aber auch daran lag, dass Zverev eben gut verteidigt hat, Druck hochgehalten hat, Verdasco dann so ein bisschen überzogen hat in den Ballwechsel. Das ist natürlich auch etwas, was wir von ihm kennen, insgesamt nicht der beste Verdasco, aber ein richtig guter Zverev. Jetzt ist aber eben die Frage, wie gut wird die Leistung sein müssen, damit er gegen Rublev bestehen kann. Oder nicht bestehen kann. Er geht als leichter Favorit ins Match, aber wie gut wird die Leistung sein müssen, dass er das am Ende gewinnt? Schafft er es wieder, 74% erster Aufschlag reinzubekommen? Dann sollte er das Match gewinnen. Sind es am Ende 52, dann könnte das eine richtig spannende Angelegenheit werden.
Ich muss zwischendurch einfach mal lachen, weil Nick Kyrgios hat gerade einen ziemlichen Winner geschlagen. Und wenn ihr das im Husten im Hintergrund hört, das ist Philipp. Wir sind alle im Moment etwas gesundheitlich angeschlagen.
Ja, ich hoffe, ich hole nichts euch allen auf. Ich glaube, ihr seid alle ein bisschen tiefer schon in Erkältung drin, als bei mir der Fall ist.
Das Wetter in der ersten Woche war sehr wechselhaft und deswegen sind wir alle so ein bisschen kränklich im Moment. Aber Alexander Zverev war hinterher in der Pressekonferenz und er wurde gefragt, was ihm denn besonders gut an seiner Leistung heute gefallen hat und das hat er geantwortet.
Nein, es gab nichts irgendwie jetzt Außergewöhnliches oder so. Schön zu wissen, dass ich einen Tweener spielen kann, ohne mich zu verletzen, das war auch gut. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, ich werde meinen ersten Matches nicht mein bestes Tennis spielen, vielleicht. Und es wird ein Prozess sein. Und ich bin einfach froh mit dem Prozess, wie er läuft. Ich hoffe, dass ich in der vierten Runde noch besser spielen kann. Und dass ich morgen auf dem Trainingsplatz noch ein paar Dinge machen kann, die mein Spiel verbessern werden. Es war gut, es war nicht perfekt. Aber es war schon angenehm, sag ich mal so, auf dem Platz zu sein jetzt.
Zverev machte auch in der Pressekonferenz einen sehr entspannten Eindruck.
Ja, das haben wir jetzt ja hier die ganze Zeit erlebt. Gibt natürlich auch keinen Grund, sich wirklich über irgendwas aufzuregen oder an irgendwas. Jetzt habe ich mich kurz unterbrochen, weil wir jetzt den nächsten Matchball für Nick Kyrgios hier sehen werden. Aber ich rede jetzt mal weiter. Denn wenn ihr das hört, dann wisst ihr ja schon, dass Nick Kyrgios in der Tat 10-8 gewonnen hat, wie ich es ja vorausgesagt habe.
Du hast 10-7 gesagt.
Zverev hat keinen Grund, wirklich natürlich jetzt hier in irgendeiner Form unzufrieden zu sein. Und ich bin wirklich gespannt auf das Match. Ist für beide Spieler einfach auch, glaube ich, ein guter Test, um zu sehen, wo sie stehen. Ist Rublev schon bereit, den Sprung weiter nach oben zu machen? Ist er der Top-10-Kandidat, der im Moment zu sein scheint? Oder ist Zverev jemand, der ihn dann noch auf Abstand halten kann?
Wir werden es sehen. Wir erleben jetzt gerade den Matchball von Nick Kyrgios. Und der ist gerade verwandelt worden. Und Philipp hatte natürlich wie immer recht. Und im Hintergrund hörte die Kollegen aus Australien. Ja, und im Hintergrund hört ihr die Kollegen aus Australien, die etwas ausrasten. Nikirios steht im Achtelfinale und er trifft auf Rafael Nadal. Am Montagabend höchstwahrscheinlich in der Night Session der Rod Laver Arena, weil in die Melbourne Arena wird er jetzt nicht mehr gehen können. Das ist der Court, den er dreimal angefordert hat und auch dreimal bekommen hat. Nikirios hat gegen Karen Khachanov in 5 Sätzen gewonnen mit 6 zu 2, 7 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 7, 7 zu 6 im Super Tiebreak des 5. Satzes mit 10 zu 8. Mein Problem, was ich damit habe, ist, dass erstens zwischen seinem ersten und seinem zweiten Matchball 2 Stunden knapp lagen, weil er im 3. Satz schon im Tiebreak Matchball hatte. Das zweite Problem, was ich damit habe, er ist völlig fertig nach über 4 Stunden und ich weiß nicht, ob er jetzt Rafael Nadal am Montag so einen großen Kampf wird anbieten können.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er ihn schlagen wird. Wir haben in Wimbledon letztes Jahr gesehen, wenn Nadal voll fokussiert ist, was da passieren kann. Natürlich kann man jetzt als Gegenargument einwenden, dass Kyrgios in der Lage war, ihn letztes Jahr in Mexiko zu schlagen, in Acapulco. Es war eine unglaublich beeindruckende Leistung, es war auch ein sehr physisches Match, aber es war eben nur ein Best-of-Three-Match und nicht ein Best-of-Five. Und die Frage ist wirklich, wie kommt Kyrgios von sowas zurück? Also wir haben am Ende hier 4 Stunden 21 gespielt, 376 Punkte, das ist schon viel. Natürlich, die meisten von denen waren recht kurz und Kyrgios war in der Lage, hier über den Aufschlag so ein bisschen den Ton fürs ganze Match zu setzen, aber es ist sicherlich etwas, was ihn physisch und emotional viel Kraft gekostet haben wird.
Nick Kyrgios am Montagabend höchstwahrscheinlich Rod Laver Arena. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, dass das als das in einer Night Session kommt.
Na, es ist natürlich quasi der Public Holiday hier, weil der Australia Day ist morgen, aber wie in vielen englischsprachigen Ländern wird dann quasi der nächste Tag nach dem, oder der nächste Montag nach dem Feiertag wird dann als quasi Public Holiday, als Feiertag gefeiert. Also die Leute wären auch in der Lage, es während des Tages zu sehen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass wir es abends sehen werden, alleine schon, um Kyrgios noch 3, 4, 5 Stunden mehr Zeit zu geben, um sich zu erholen.
Er wird jetzt gerade von Jim Courier interviewt, das können wir jetzt gerade nicht mitbringen, aber auf jeden Fall steht er im Achtelfinale und er reißt schon die Massen mit hier und das ist ein gutes Bild. Esparti ist so ein bisschen die seriöse Spielerin, die alle hier vergöttern und Nikirios ist halt der komplett verrückte Gegenentwurf. Das sind schön zwei Antipoden, die da gegeneinander greifen und es ist für jeden was dabei hier in Australien.
Ja, und eben, man darf nicht unterschätzen, wie populär er ist. Natürlich, es gibt die Menschen, die sich sehr an ihm aufhängen können, gerade auch hier in Australien. Die Boulevardpresse arbeitet sich immer wieder an ihm ab. Ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, scheint auch ziemlich gespalten zu sein, wie er ihm gegenübersteht. Aber er hat eine Ausstrahlung, die relativ viele Menschen zumindest teilweise begeistern kann. Und wir alle werden jetzt auf das Match gegen Nadal warten. Der Hype wird sehr groß sein. Hoffen wir, dass er sich erholt und wir wirklich einfach ein hochklassiges Match sehen.
Das möchte ich dann auch hoffen. Rafael Nadal gegen Nick Kyrgios, Gael Monfils gegen Dominic Thiem, Daniel Medvedev gegen Stan Wawrinka und Andrei Rublev gegen Alexander Zverev. Morgen werden wir dann John Tennis Sandgren gegen Fabio Fognini erleben. Martin Fucsovics gegen Roger Federer in der Night Session. Milos Raonic gegen Marin Cilic und Diego Schwartzmann gegen Novak Djokovic. Dort werden wir natürlich dann morgen darüber berichten, hier beim Daily Down Under von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Morgen wird es keine Nachtwache geben. Morgen werden wir dann nur alles im Daily Down Under aufarbeiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook, beziehungsweise und Facebook. Und wenn ihr eine Bewertung, Rezension habt auf iTunes, habe ich das eben schon gesagt, freuen wir uns auch. Ich bin ein bisschen durch heute Abend.
Egal, wir freuen uns über alles.
Wir freuen uns über alles. Wir freuen uns des Lebens. Wir freuen uns auf tolle Matches morgen wieder und dann hören wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.